In der letzten Vorlesung habe ich, das sollte ich vielleicht noch einmal extra betonen, ja vor allem einen Gegensatz versucht zu artikulieren, den man mit der Frage ansprechen könnte, was heißt Freiheit eigentlich bei Rousseau? Und das ist eine komplexe Frage, vor allem wenn man sie nicht nur als eine Frage der Rousseau-Exegese behandeln möchte, sondern auch die Rezeption mit berücksichtigt. Aber es ist so, dass es natürlich auch bei ihm selbst schon zumindest eine sehr grundlegende Unterscheidung gibt hier. Und das ist eben die Unterscheidung zwischen Freiheit als Autarkie und radikale Unabhängigkeit, wie er sie in dem Naturzustand imaginiert, und der bürgerlichen Freiheit auf der anderen Seite. Die bürgerliche Freiheit kann man nur genießen als Glied einer Gemeinschaft, in der jeder alle seine partikularen Freiheiten abgegeben hat. Also ein freier Bürger ist man auch nur Kraft eines Aktes, den man nicht allein setzen kann, den man freilich selbst setzen muss. Also jeder muss ihn setzen. Aber es ist ein Akt, der in Gemeinschaft mit allen anderen vereinbart und gesetzt ist, also von Anfang an immer in der Dimension der Intersubjektivität. Also diese Freiheit des Bürgers ist eine, die immer die Freiheit von allen ist und intersubjektiv verankert, der Citoyen. Die ursprüngliche, natürliche Freiheit und auch Individualität ist ganz polar entgegengesetzt, ganz was anderes gewesen. Unabhängigkeit von allen anderen und von allem anderen, außer eben von der Natur. Und die Menschen schließen sich zu einer Gemeinschaft freier Bürger nur deswegen zusammen, weil der Naturzustand eben über sich selbst hinaus treibt in einen Zustand der Gemeinschaftlichkeit, der von Anfang an auch alle Elemente enthält, die zu seiner Degeneration führen werden. Also das ist ein Unterschied. Der Naturzustand treibt über sich selbst hinaus, aber das erklärt er noch das sind externe Faktoren, die Freiheit in der Gesellschaft, in dieser Gesellschaftsform der freien Assoziation, das ist eine, in der ist in allem, was in ihr positiv ist, auch schon der Keim des Niedergangs angelegt. Und von diesem Punkt ausgehend eben, von Rousseau, habe ich zwei Gedankenlinien verfolgt. Zuerst eben, die erste Linie war einfach, ihnen ein paar kontrastierende Theorien ein bisschen zu skizzieren. Oder soll man sagen, den Kern von dem, was da als Theorie kontrastieren kann mit seinen Gedanken. Nämlich, solche Theorien sind das, in denen Intersubjektivität die Voraussetzung für jede Art von selbstbewusster Identität eines Individuums ist. Herder hat eine solche Theorie vielleicht nicht explizit vertreten, ist aber immer wieder ein Referenzpunkt für andere Autoren gewesen. Aber das deutlichste Beispiel, das ich Ihnen da gezeigt habe, war George Herbert Mead. Das ist viel, viel später, aber das ist die klassische Theorie der Intersubjektivität als Basis für Selbstbewusstsein. Dieses Buch Mind, Self and Society. Und das hat eben bis weit ins 20. Jahrhundert, bis in unsere Tage wirkt das eigentlich. Die zweite Gedankenlinie, die ich dort angesetzt habe, die beginnt viel direkter bei Rousseau selbst. Das ist nicht einfach Kontrasttheorien zu dem, was er denkt, sondern das beginnt bei ihm selbst, nämlich bei diesem ganz, ganz dichten Zusammenhang, der bei ihm besteht zwischen Freiheit und Gleichheit, wenn es sich um die bürgerliche Freiheit handelt. Also wenn wir von der bürgerlichen Freiheit sprechen, dann ist für Rousseau Freiheit und Gleichheit eigentlich untrennbar. Das ist nicht einfach, Gleichheit ist nicht einfach eine politische Forderung oder sozusagen eine selbstständige sozialphilosophische Grundidee bei ihm, sondern ist unabdingbar mit seiner Konzeption von bürgerlicher Freiheit verknüpft. Das ist auf der Ebene einer theoretischen Grundlage und nicht sozusagen was, was man extra fordert. Nur unter der Voraussetzung der Gleichheit aller kann ich mir diese Aufgabe meiner eigenen, möglicherweise ja vorteilhaften partikularen Freiheiten als Gewinn einer höherwertigen Freiheit überhaupt vorstellen. Und diese Verbindung von Freiheit und Gleichheit, das ist natürlich immer im Hintergrund, aber sehr massiv, natürlich ist das ein entscheidender Faktor für die Wirkung Rousseaus auf die Revolution von 1789 an. Aber man darf deswegen nicht glauben, dass Rousseau selbst sich den Übergang zur bürgerlichen, durch eine Verfassung geregelten Gesellschaft als eine Revolution vorgestellt hätte. Also das ist eigentlich alles noch ganz gut zu begreifen. Das ist einfach so, dass es wichtige Differenzierungen sind, aber sie sind nicht, weiß ich, wie komplex. Schwieriger wird es, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man die Rezeption, vor allem die Rezeption Rousseaus in der Philosophie, mit einbezieht. Da muss man dann unter Umständen auch nationale Differenzen berücksichtigen. Also heute rede ich nur über deutsche Philosophie, aber in der französischen Philosophie sind da ein bisschen andere Aspekte und Facetten wirksam gewesen. Und was die deutsche Entwicklung angeht, ist man natürlich von der Sachlage sehr, sehr stark verlockt, da einen Unterschied zu machen zwischen zwei Phasen, also zwischen so einer Sturm- und Drang-Phase in der deutschen Romantik und dem, was man die eigentliche Romantik nennt. Aber das habe ich ja schon einmal gesagt, das sehen hauptsächlich die Deutschen und die Germanisten, weltweit die Germanisten so. Also Philosophinnen aus dem englischsprachigen Raum und zu einem großen Teil auch französischsprachige sehen das nicht so, dass da so ein Unterschied ist, sondern das ist einfach Romantik. Aber da könnte man schon das Gefühl haben, aha, da kann man vielleicht unterscheiden, dass in der eigentlichen Romantik, also im Sturm und Drang so ein bisschen ein undifferenzierteres Freiheitspathos dominiert und in der eigentlichen Romantik, typischen deutschen Romantik, diese Rückbindung schon immer mitgedacht wird von individueller Freiheit in eine ursprüngliche Gemeinschaft. Und soweit das so ist, und soweit ich auch die Situation dieser jungen Studenten, Hegel, Hölderlin und Schelling, angesprochen habe, wäre das bestimmt darauf zurückzuführen, dass die ja schon von der Revolution beeindruckt gewesen sind. Also nicht einfach so wie jedermann von Rousseau beeindruckt, sondern vor allem von den Aspekten seines Denkens, die sich in der Revolution abgebildet haben, weiß ich, also eben um 1790 herum. Weil sie zwar natürlich mit diesen 20 Jahren und in diesen doch sehr engen, bedrückenden und lästigen Umständen in diesem Stift, wo sie da studiert haben, sich einfach als Revoluzer gefühlt haben und so ein Selbstverständnis hatten. Auf der anderen Seite hat das auch was mit der Philosophie zu tun. Die waren ja von Anfang an von der kantischen Philosophie fasziniert, in der ja auch dieser Zusammenhang von individueller Freiheit auf der einen Seite und der Vorstellung einer Gemeinschaft gleichberechtigter freier Wesen also wo dieser Zusammenhang ja total unauflöslich auch ist. Also Kant war sowieso schon von Anfang an ein Hero für diese Generation von Philosophiestudenten. Und diese Bewunderung für Kant, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, diese Bewunderung für Kant ist natürlich dadurch verstärkt worden, dass diese Elemente seiner Philosophie der Freiheit und die kantische Philosophie ist zu dieser Zeit vor allem als eine Philosophie der Freiheit, das muss man vielleicht dazu sagen, die kantische Philosophie, die Rezeption der Philosophie Kants war in dieser Zeit, also in diesem letzten Jahrzehnt seines eigenen Lebens, oder in den letzten 15, 20 Jahren seines Lebens, sehr, sehr geprägt von seiner Philosophie der Freiheit, von seiner Moralphilosophie und noch stärker eigentlich von der Position, die er als Aufklärer versucht hat einzunehmen, also seiner Philosophie der Religion. Das waren die beiden großen Themen, die seine Philosophie populär gemacht haben. Nur echte Spezialisten haben sich für seine theoretische Philosophie interessiert zu dieser Zeit. Das war nicht das, was Kant um die Wende zum 19. Jahrhundert wirklich berühmt gemacht hat, die Kritik der reinen Vernunft. Das hat als unlesbarer Brocken gegolten. Nur Leute, die sich wirklich mit Philosophie beschäftigt haben oder studiert haben oder bestimmte Absichten haben sich damit befasst. Aber die große Popularität, die auch auf das allgemeine Publikum gekommen ist, war von diesen moralphilosophischen und religionsphilosophischen Aspekten bestimmt. Und jetzt haben die gesehen, dass ihnen da quasi von einer ganz anderen Seite dieselben Ideen entgegenkommen. Also von der französischen Revolution her. Und das waren halt genau die Elemente, die sie mit Kant identifizieren konnten, die sowohl die Revolution wie auch Kant von Rousseau übernommen hatten. Denen ist sozusagen das, was sie bekannt gelesen haben, als eine Wirklichkeit in der Zeitung, sozusagen als Wirklichkeit in der Zeitung, im Fernsehen verkündet, entgegengekommen. Da muss man gar nicht, weiß ich, wie subtil herumforschen oder analysieren. Das ist im Grunde sehr, sehr einfach nachvollziehbar, dass diese Leute wirklich glauben konnten, weil man immer sagt, das ist so unverständlich, das ist sowas, was extra erklärt werden muss und wirklich es ist ja auch ein unglaublicher Moment in der Ideen- und vor allem in der Philosophiegeschichte. Es ist wirklich ein unglaublicher Moment. Also Dieter Henrich, der immer wieder sagt, also wenn es Momente gibt in der Geschichte der Philosophie, dann ist das so einer, und dann ist, oder in der Ideengeschichte, in der europäischen, dann ist das so einer, dann ist das Florenz der Hochrenaissance ist vielleicht so ein Moment und das klassische Athen. Aber das muss man wirklich vergleichen. Und dieser unglaubliche Enthusiasmus, der da dahinter steht, hinter dieser, wo immer wieder, das ist schon, muss man sich schon klar machen, was da produziert worden ist, in welcher rasenden Abfolge da sozusagen die größten philosophischen Ideen publiziert, ausgetauscht, verändert, adaptiert und weiterentwickelt worden sind. Innerhalb von 15 Jahren haben sich da die unglaublichsten Umwälzungen abgespielt, über Kant, Fichte zu diesen, bis zur Philosophie, bis zu der entwickelten Philosophie Hegels. Was ist da für ein Wille, ne? Sozusagen für ein Gestaltungswille, für eine Begeisterung dahinter gestanden? Und eine Sache, die man da eigentlich ganz einfach verstehen kann, ist, dass diese Leute ja wirklich glauben konnten, in einem ganz besonderen historischen Augenblick zu sein, zu leben, wo wirklich man sehen kann, dass philosophisches Denken die Wirklichkeit gestaltet, sozusagen zur Wirklichkeit wird. Die lesen das im Kant und am nächsten Tag sagen sie im Fernsehen, Freiheit, Gleichheit und so weiter. Und natürlich auch noch viel differenzierter. Also eine Fußnote dazu, wenn man sagt, die konnten sozusagen glauben, an einem ausgezeichneten historischen Moment zu leben, in dem es jetzt passiert, dass die Philosophie wirklich in der Wirklichkeit was sagt, was verändert in der Wirklichkeit. Also eine kleine Fußnote dazu, eine Warnung quasi, andeutend. Ich werde da vielleicht in diesem Semester später nochmal darauf eingehen. Man muss schon bedenken, dass bei so einer Vorstellung von der Verwirklichung der Philosophie in der Geschichte, dass da natürlich auch ein bestimmtes nicht triviales Verständnis von Geschichte vorausgesetzt ist, das die nicht selber erfunden haben. Das hat als Voraussetzung schon, dass man ein bestimmtes Verständnis von politischer Geschichte hat. Von politischer Geschichte eben nicht einfach als Zyklus von Verfassungs- und Regierungsformen, sondern von politischer Geschichte als einem offenen Prozess, in dem es eine Interaktion gibt von politischer Dynamik und philosophischer Reflexion. Und so eine Vorstellung von Geschichte ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nur für uns, ist die unglaublich selbstverständlich, weil wir die Erfahrungen von solchen revolutionären Bewegungen schon kennen, schon vor uns haben, Analysen dazu vor uns haben. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Die französische Aufklärung ist natürlich da der entscheidende Faktor. Aber insgesamt sind das sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, wo das Verhältnis von Religion, Politik, Philosophie in diesen Jahrzehnten um 1800 herum immer wieder neue Konstellationen eingeht. Also ganz am Ende der letzten Vorlesung habe ich dann die handfesteste politische Dimension dieses Einflusses von Rousseau angesprochen, nämlich diesen Punkt mit dem Verfassungsrelativismus. Also wie wichtig das war, dass man bei ihm einen Anhaltspunkt dafür findet, dass Verfassung nicht gleich Verfassung ist und dass das davon abhängt, in was für einem Zustand der Entwicklung eine Gesellschaft ist, in der so eine Verfassung beschlossen werden soll und dass es eben das auch gesellschaftliche Verhältnisse gibt, wo das überhaupt nicht geht oder keinen Sinn hat, dass man da zu früh oder zu spät dran sein kann. Und dass das eben einen großen Einfluss, dass das ein wichtiger Punkt, vor allem für die deutschen Philosophen war, weil die da eben nachgedacht haben über solche neue Republiken, die unabhängig da sich eine Verfassung geben können. Die batavische in Holland, die helvetische Republik. Und da habe ich gesagt, da gibt es eben so Spekulationen, dass Hölderlin zum Beispiel da auch in so Gruppen aktiv war, die über die Möglichkeiten einer schwäbischen Republik nachgedacht haben und so. Also die Spannungen zwischen Freiheits- und Revolutionsbegeisterung auf der einen Seite, dem Kriegsgeschehen, Unabhängigkeitsstreben von kleineren geografischen Einheiten, die Enttäuschung über die Entwicklung in Frankreich, das hat eben diese Sache der Verfassung sehr, sehr wichtig gemacht. Und bei Hegel kann man das auch gut dokumentiert finden. Da hat er so eine Streitschrift über so eine kleine Verfassung, das staatsrechtliche Verhältnis des Waadtlandes zur Stadt Bern, von einem gewissen Kart, das hat er übersetzt und kommentiert und selber hat er da auch eine ganze Serie von Entwürfen zu einer deutschen Verfassung geschrieben. So, jetzt weiß ich nicht, ich lese Ihnen da nichts draus vor. Also 1800 bis 1802 hat er solche Schriften verfasst. Teilweise ganz interessant. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich, oder da habe ich letztes Mal schon damit begonnen, ein bisschen was über seinen Studienkollegen Friedrich Hölderlin sagen. Ich habe Ihnen da in der vorigen Woche auch schon ein, zwei Strophen vorgelesen aus diesem frühen Gedicht des 20-jährigen Hölderlin, Hymne an die Menschheit, Freiheit und Revolutionspathos, sehr im Stil von Schiller. Eine Stelle möchte ich da jetzt noch einmal Ihnen ganz kurz vorlesen, damit Sie sehen, dass doch da auch schon der Bezug auf Rousseau ziemlich präzise ist. Wir reichen uns die Bruderrechte gern, mit Heereskraft der Geister Bahn zu gehen. Schon höhnen wir des Stolzes Ungebärde, die Scheidewand von Flittern aufgebaut. Und an des Pflügers unentweihten Herde wird sich die Menschheit wieder angetraut. Also, was höhnen wir? Des Stolzes Ungebärde. Also wir lachen über den, der den Zaun aufstellen will. Wir beugen uns da nicht, wir lachen über den, der den Zaun aufstellen will. Die Scheidewand von Flittern aufgebaut. Ne? Die Scheidewand, der Zaun, bei dem sozusagen das Material, aus dem er besteht, völlig wurscht ist. In Wirklichkeit ist es Flitter, weil wir können, egal aus was das jetzt ist, wir können uns wieder wegräumen. Ne? Also da hat er schon, da sieht man schon eine ziemlich präzise Referenz auf Rousseau. Weil wieso hätte er sonst schreiben sollen, die Scheidewand ist nur aus Flittern aufgebaut. Ne? Die funktioniert nur deswegen, wenn man dran glaubt. Das ist eine Illusion. Ne? Wenn man glaubt, man darf nicht drüber steigen über den Zaun. Um 1800, das ist eine völlig andere Phase natürlich, gibt es ein Gedicht mit dem Titel Rousseau. Das ist auch, sagen wir mal, relativ eine komplexe Angelegenheit. Das ist textidentisch mit, also der Anfang ist textidentisch mit dem Ende, mit den letzten Strophen eines anderen Gedichts, das den Titel trägt, An die Deutschen. Das ist in derselben Zeit entstanden und er hat die letzten Strophen von diesem Gedicht An die Deutschen hat er genommen und hat es zum Anfang eines Rousseau-Gedichts gemacht. Das kommt einem schon ein bisschen komisch vor, aber er hat das so, also der Text ist ein bisschen verändert und er hat das so hingekriegt, dass man da Referenzen auf Rousseau wirklich sieht, die man in dem Text, wo das noch an die Deutschen ist, nicht so erkennen kann. Also insbesondere eine Stelle, das ist ein völlig anderer Ton. Das ist die Zeit, wo er sozusagen seine bedeutendsten großen Gedichte geschrieben hat. Das ist nicht eins von diesen ganz großen Gedichten, aber also das beginnt damit, wie eng begrenzt ist unsere Tageszeit, du warst und sahst und stauntest, schon Abend ist, nun schlafe von ihnen und so weiter und so weiter. Eng begrenzt ist unsere Tageszeit. Und dann die zweite Strophe, und mancher siehet über die eigene Zeit. Ihm zeigt ein Gott ins Freie. Doch sehnend stehst am Ufer du, ein Ärgernis den deinen, ein Schatten und liebst sie nimmer. Und jene, die du nennst, die Verheißenen, wo sind die Neuen, dass du an Freundeshand erwarmst, wo nahen sie, dass du einmal einsame Rede vernehmlich seist. Also da spricht er schon eindeutig Rousseau an, der da allein am Ufer steht und von dem er skizziert, dass das Hauptproblem der Figur Rousseau sozusagen das ist, ob er gehört werden kann. Ja, dass er am Ufer steht und selber lauscht er da diesem Plätschern und fühlt sich da sozusagen, hat er so einen Rückzug in die Natur und will was sagen, schreibt ja da und schreibt auch über sich selber, ununterbrochen, schreibt er was und wird hier beschrieben als einer, dessen Problem ist, ob der überhaupt gehört wird. Und so geht das auch sehr intensiv weiter. Und wo nahen Sie, dass du einmal einsame Rede vernehmlich seist? Klanglos ist's, armer Mann, in der Halle dir. Und gleich den Unbegrabenen irrst du unstet und suchst Ruh, und niemand weiß den beschiedenen Weg zu weisen. Das ist sehr, also das ist schon typisch auf diesen immer und überall verjagten und quer durch Europa irrenden Rousseau, bei dem es darum geht, dass man ihn hört und dem sozusagen selber nicht die Sicherheit gegönnt war, dass er auch gehört wird. Das ist noch, aber das ist jetzt sozusagen nur ein Beispiel dafür, dass man sieht, dass er doch, dass das eine intensive Beziehung war, so quasi auf Rousseau. Aber das wirklich große und bedeutende Rousseau-Gedicht von Hölderlin ist die Rheinhymne. Das ist ungefähr aus derselben Zeit, 1801, ein sehr langes Gedicht und von diesen langen, komplexen und anspruchsvollen Gedichten vielleicht das, was am ersten, wovon man am ersten sagen kann, es ist vollendet. Also es gibt auch bei diesem Gedicht, etwas kann man noch dazu sagen, bei dem, aber das ist wirklich nur für Leute, die ein spezielles Interesse haben, bei diesem Rousseau-Gedicht und bei dem Ursprung, also wie sagt man denn da, na wurscht, also bei diesem Gedicht an die Deutschen, ja, woraus das Rousseau-Gedicht geworden ist, da ist interessant, dass der auf demselben Papier, auf einem und demselben Blatt, wie große Teile der Entwürfe zu der berühmten Feiertagshymne, wie wenn am Feiertag und so weiter, geschrieben ist. Also das gehört in diesen Kontext. Aber die Feiertagshymne ist auch ein Fragment und die Rheinhymne ist im Unterschied dazu mit ihren 15 Strophen und von A bis Z, auch wenn es da so kleine Varianten gibt, ein vollendetes Gedicht, kann man schon sagen. Und diese Hymne enthält eine namentliche Anrufung Rousseaus auch eine sehr interessante Stelle, die ich dann auch kurz noch kommentieren werde, aber das ist nicht die Hauptsache, ich sage nicht gleich, aber dann noch was über diese Stelle. Und man kann schon sagen, dass der Bezug auf Rousseau bei diesem Gedicht eine grundlegende strukturelle Bedeutung für das Ganze hat. Also das ist ein Rousseau-Gedicht oder auch ein Rousseau-Gedicht. Davon kann ich Ihnen aber, fürchte ich, hier nichts wirklich erklären oder vermitteln. Mal sehen, was sich da ausgeht. Vor allem aufmerksam machen möchte ich auf eine bestimmte Stelle, die ziemlich genau in der Mitte von diesem Gedicht liegt, und das ist jetzt sozusagen das eigentlich Interessante für uns, ziemlich genau in der Mitte von dem Gedicht liegt, und die Rousseau, auch ohne dass dort sein Name schon genannt würde, wirklich mit einem Schlag und voll präsent macht. Das ist eine Textstelle, also da wird vorher, da, wie soll man das sagen, das ist eine Hymne an den Rhein, 15 Strophen lang. Und da wird vom Anfang an wird sozusagen das Schicksal des Rheinstroms besungen. Und zwar von seinem Ursprung her in den Alpen bis zur Vollendung. Aber diese Vollendung ist nicht dort, wo er mündet. Das hat natürlich auch gewisse gute Gründe, weil der Rhein mündet ja nicht irgendwo, sondern der löst sich auf, den gibt es einfach dann irgendwo einmal nimmer mehr. Und also wo hier die Vollendung ist, das ist einfach in der Gegend von Köln ungefähr. Ja, also wo die großen Städte liegen. Dort hat sich das Schicksal des Rheinstroms vollendet. Und diese Vollendung ist in dem Gedicht in der siebten Strophe, vor der siebten Strophe eigentlich. Also bei der Hälfte des Gedichts ist das Schicksal des Stroms vollendet. Und dann kommt was anderes. Ja? Und also was dann kommt, kann man auch kurz sagen, was dann kommt, ist im Großen und Ganzen ein Versuch, das Schicksal eines sterblichen Menschen mit dem Schicksal seines Stroms zu vergleichen. Und mitten in der siebten Strophe, also kurz vor der eigentlichen Mitte des Gedichts, kracht auf einmal da eine Frage herein. Wer war es, der zuerst die Liebesbande verderbt und Stricke von ihnen gemacht hat? Und diese, wer war es? Also das ist sozusagen eine Frage nach dem Schuldigen. Nicht? Wer war das, der die Liebesbande, die Liebesbeziehungen unter den Menschen verdorben und zu Fesseln gemacht hat? Also, das ist ganz klar, das ist eine hundertprozentig treffsichere Referenz auf den ersten Satz des Gesellschaftsvertrags, des Contrat Social. Der Mensch ist frei geboren, aber überall ist er in Ketten. Und das setzt er hier fort, nicht? Mit der Frage, und wer war das? Wer war da schuld dran? Nicht? Dass wir da jetzt sind. Setzt sozusagen diesen ersten Satz Rousseaus fort, indem er ihm durch grammatische Manipulation, Umsetzung in eine Frage, sozusagen noch einen besonders akuten polemischen Akzent verleiht. Jetzt würde ich sagen, das ist jetzt mehr eine Fußnote, aber es ist mir schon ein großes Anliegen, das zu sagen, dass dieser erste Satz des Contrat Social, der Mensch ist frei geboren, aber überall in Ketten, dass man den verwenden kann, um ein Wort zu erklären, das normalerweise in der Auseinandersetzung mit der Philosophie des Aristoteles eine große Rolle spielt, nämlich was ein kategorischer Satz ist. Meines Erachtens ist dieser Satz, sozusagen nach meinem Gefühl, ist das der kategorische Satz der Moderne schlechthin. Kategorischer Satz ist der Aussagesatz, der Satz, der über etwas, man hat gesagt, mal Deklarativsatz, ein bisschen herunterspielend. Das fasst nur einen Aspekt, nicht ein Satz, der über einen Sachverhalt etwas sagt und entweder wahr oder falsch ist. Aber das Wort Kategorien, das heißt eben Anklagen. Die anklagende Feststellung. Eine anklagende Feststellung, nicht? Eine Feststellung, die einfach einen Sachverhalt aussagt, so ist es, der Mensch ist freigeboren und trotzdem ist er und die zugleich eine Anklage ist. Und was Hölderlin macht, ist eben genau dieses Anklagemoment daraus herauszuholen und zu verstärken, indem er sagt, wer war das, ne? Der da schuld dran ist. Und das ist natürlich jetzt, wenn man daraus so eine Frage macht, wer war der Schuldige, dann verstärkt das natürlich ganz, ganz enorm den Anspruch auf Aufklärung. Da müssen wir drauf kommen, sozusagen erst einmal, wer das war. Aber das ist nicht der Punkt, den ich jetzt da ausführen oder ausbreiten will. Sozusagen, das ist eine aufklärerische Fortsetzung und Intensivierung dieses berühmten Rousseau-Satzes ist, sondern das Interessante für uns an dieser Stelle ist die Auffassung der natürlichen sozialen Beziehungen als Liebesbande. Das ist ja das Interessante an dieser Stelle. Wer war es, der zuerst die Liebesbande verderbt und Stricke von ihnen gemacht hat? Damit erwischt der Rousseau sozusagen genau an einem präzisen Punkt, dem Übergang von dieser Gesellschaft der freien Assoziation, in der Liebes- und Familienbeziehungen dominieren, zu einer durch Gesetze bestimmten Gesellschaft. Also der zweite Übergang, nicht der Übergang aus dem Naturzustand in so einen Zustand der Gesellschaftlichkeit, sondern der zweite Übergang aus dem Zustand zu einer primären, familienorganisierten Gesellschaftlichkeit in einen gesetzlich bestimmten Zustand. Bei diesem zweiten Übergang werden aus den Liebesbanden Stricke, Fesseln. Und Hölderlin nimmt von Rousseaus Deutung dieses Augenblicks sozusagen einen Aspekt auf. Nämlich er nimmt den Aspekt auf von Rousseaus Deutung, dass das der glücklichste Zustand der Menschen war. Ich habe ihn an dieser Stelle vorgelesen, glaube ich, in der vorletzten Vorlesung, wo er sagt, das, wo die da sich so versammelt haben und über die Familien, über die Clans hinweg sozusagen Freundschaften und Liebesbeziehungen entwickelt haben, das war der glücklichste Zustand für das Menschengeschlecht. Und das nimmt Hölderlin hier auf. Den anderen Aspekt, den es bei Rousseau auch gibt, den blendet er total aus. Das ist sehr wichtig, dass Sie das als charakteristisch sehen. Das nimmt er einfach überhaupt nicht zur Kenntnis, dass bei Rousseau ganz klar ist, dass auch schon in diesem glücklichsten aller Zustände der Keim aller nachfolgenden Übel vorhanden und wirksam ist. Man könnte fast sagen, dass er das bewusst ausblendet oder fast absichtlich, weil sonst würde er ja nicht nach einem Schuldigen dafür fragen. Also die Liebe, das ist hier der springende Punkt für mich, die Liebe erfährt hier eine uneingeschränkt positive Wirkung, die sie in dieser Form bei Rousseau nicht hat, an der entsprechenden Stelle. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Charakteristikum, für uns jetzt neues Charakteristikum, ein Punkt, auf den ich eben in der Vorlesung bisher noch gar nicht eingegangen bin, diese Bedeutung der Liebe für die romantische Philosophie. Und das ist tatsächlich auch gegenüber Rousseau eine Distinktion. In diesem Sinn, wie das in der Romantik oder hier an dieser Stelle indirekt sichtbar, aber in anderen Zusammenhängen ist das natürlich viel, viel deutlicher. In diesem Sinn, wie man das hier sehen kann, gibt es bei Rousseau nicht so eine uneingeschränkt positive Schätzung der Liebe. Bevor ich dazu ein bisschen was sage, mache ich jetzt so mehr in der Art eines Exkurses die versprochene Bemerkung zu der Stelle in der Rheinhymne, wo Rousseau namentlich angerufen wird. Das ist eine sehr, sehr interessante Stelle. Ich lese Ihnen mal vor. Also auch hier sind wir schon in dieser Rückblickssituation. Das ist ein bisschen weiter noch. Und da fasst er noch einmal zusammen, da tritt das sozusagen als Dichter ein bisschen in Distanz zu dem, was da bisher gelesen werden konnte und sagt, was habe ich jetzt eigentlich da beschrieben, was war das, was konnte man da jetzt sehen? Und da kommt diese berühmte Zeile am Anfang der 10. Strophe, Halbgötter, denke ich jetzt. Also als einen Halbgott hat er den Strom erfasst. Halbgötter, denke ich jetzt. Und kennen muss ich die Teuren, die Halbgötter, weil oft ihr Leben so die sehnende Brust mir beweget. Wem aber, und jetzt, wem aber wie, Rousseau, dir, unüberwindlich die Seele, die stark Ausdauernde ward, und sicherer Sinn und süße Gabe zu hören, zu reden so, dass er aus heiliger Fülle wie der Weingott, töricht, göttlich und gesetzlos sie, die Sprache der Reinesten gibt, verständlich den Guten, aber mit Recht die Achtungslosen mit Blindheit schlägt, die entweihenden Knechte, wie nenne ich den Fremden? Also das Erstaunliche, was man sofort sieht, was ganz erstaunlich an dieser Stelle ist, ist, dass er ihn mit dem Namen anruft und dann am Schluss der Strophe sagt, wie er ihn, fragt er sich, wie soll ich ihn nennen? Ja. Wem aber wie Rousseau dir, bla 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 bla, wie nenne ich den Fremden? Also er wird, auch hier haben wir wieder als Fremder, also so wie er da in dem Rousseau-Gedicht angesprochen worden ist, ist einer, der da so herumirrt und von niemandem gehört wird und gerade noch mal am Ufer eines Sees seine Ruhe findet ein bisschen und so. Der Fremde, das ist schon, aber er kennt seinen Namen, er ruft ihn mit dem Namen an und dann am Schluss sagt er, wie soll ich den nennen? Also, klarerweise liegt das Problem jetzt darin, dass er einen generischen Ausdruck sucht. Er kennt seinen Eigennamen, aber er sucht einen generischen Ausdruck. Und jetzt ist es ja so, dass 70% von dem, was über dieses Gedicht überhaupt geschrieben wird, wird über diesen Begriff Halbgott geschrieben. Was ist ein Halbgott? Und da wird natürlich unglaublich viel Blödsinn geschrieben. Also Heidegger, der eine Menge über dieses Gedicht und über andere Gedichte im Umkreis von dem geschrieben hat, hat einiges wirklich sehr, sehr Interessantes und Treffendes gesagt. Aber da hat er zum Beispiel gesagt, das ist absolut unverständlich, wie man sich auf sowas herunterlassen kann. Er hat gesagt, ein Halbgott ist einer, der halb Gott, halb Mensch ist. Also da muss man sich ein bisschen genauer nachschauen, was da gemeint sein kann. Aber hier bei Hölderlin, und viele sagen, und das hat ja auch in dem Text ein bisschen einen Anhalt, dass eben nicht, dass der Vergleich eben so funktioniert, dass der Rhein ein Halbgott ist und Rousseau auch ein Halbgott. Aber ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das eben eher so, dass genau diese Frage, wie nenne ich ihn, sozusagen einen gewissen Vorbehalt zum Ausdruck bringt, gegenüber dem, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein Halbgott. Aber man muss natürlich, also was ein Halbgott, wir haben uns jetzt nicht, was ich wie, wie damit beschäftigen. Und dann am Anfang der nächsten Strophe kriegen wir eine Antwort. Oder sowas Ähnliches wie eine Antwort. Also die hört auf damit, dass er sagt, Rousseau, bla 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 bla, wie nenne ich den Fremden? Fragezeichen. Nächste Strophe. Die Söhne der Erde sind wie die Mutter allliebend und so empfangen sie auch mühelos die Glücklichen alles. Also ein Sohn der Erde. Ja, kennen wir schon dieses Thema, darum habe ich die Vorlesung auch so aufgebaut, dass ich nicht mit diesem Gedicht begonnen habe, sondern über andere Sachen zuerst gelesen. Ein Sohn der Erde. Der Rhein ist ein Halbgott. Rousseau wird ganz explizit erkannt als ein Verbindungsglied, als Wiederhersteller, indem er ihn einen Sohn der Erde nennt, als Wiederhersteller einer Beziehung auf die individualisierte Natur. Natürlich, also so ein Stromgedicht ist ja als Stromgedicht schon sowas Ähnliches, obwohl der Ausdruck kommt einem jetzt wirklich schwer über die Lippen, ein Naturgedicht. Aber Verbindung mit Wiederhersteller einer Beziehung auf diese individualisierte Natur, die als die Mutter Erde vorgestellt werden kann. Er ist kein Antaios, er ist nicht so einer wie der Antaios, er ist noch viel, viel später als Antaios, nämlich in einer Zeit, wo es überhaupt, wo die Götter alle, auch die Olympier, alle Götter schon fern sind, also wo der Bezug auf die Götter schon gebrochen ist, diese Antaios-Geschichte, die erzählt ja noch aus der Perspektive der Olympier, wie die Söhne der Erde sozusagen besiegt worden sind. Erzählt das noch einmal nach, in einer emblematischen Form sozusagen. Darum konnte man da auch so schöne Vignetten oder so ein Bild draus machen, rhetorisch oder auch grafisch. Aber aus der Perspektive der Sieger, der Olympier. Aber Rousseau ist ein Sohn der Erde zu einer Zeit, wo es nicht einmal die Sieger mehr gibt. Ne, wo wir uns von den Siegern schon verabschiedet haben oder von denen verlassen worden sind. Die haben sozusagen sich zurückgezogen und genug gehabt von den Sterblichen. Es ist nicht so leicht und wahrscheinlich auch völlig unnötig, meines Erachtens, zu entscheiden, ob jetzt Hölderlin wirklich in die Romantik gehört, ob das romantische Dichtung ist oder nicht. Aber völlig klar ist, dass er in genau dem intellektuellen Kosmos denkt oder sich orientiert, in dem die Romantik existiert. Und in diesem Umfeld halt seine eigene Denkwege sucht. Und so ist es auch so bei diesem Gedicht so, dass was da am Schluss als sozusagen als Utopie oder als Erfüllung erscheint, eine Wiederversöhnung mit der Erde ist. Also das ist ein bisschen sozusagen in seiner Philosophie oder in seiner Geschichtsphilosophie ist das so ein Grundzug, dass diese Götterferne etwas ist, was man nicht einfach rückgängig machen kann, aber dass es so quasi zwei Instanzen gibt, die uns indirekt in dieser Zeit der Revolution, in dieser Zeit, die Rousseau beschreibt, zwei Instanzen gibt, die uns noch sozusagen mit einem anderen, viel älteren Zustand in Verbindung bringen. Und das ist eben die Natur, die Erde ist noch immer dieselbe. Die Erde ist dieselbe. Und das andere, was uns noch eine Verbindung erlaubt, aber darauf gehe ich jetzt wirklich überhaupt nicht ein, das ist der Dionysos-Kult. Und der hat eben auch mit dem, dass Dionysos einer ist, der über die Zeiten und über die Regionen hinweg Kulturen stiftet und gründen kann. Das ist eine eigene Geschichte. Aber am Schluss von diesem Gedicht von der Rheinhymne oder gegen den Schluss der Rheinhymne, kurz vor dem Schluss der Rheinhymne, gibt es eine Vision, wie alles noch einmal glücklich ausgehen könnte. Dann ist alles schon verdorben. Liebesbande verdorben, Stricke draus gemacht, Hybris, Götter herausgefordert, Eifersucht der Götter geweckt, zusammengehaut worden, wir Sterblichen, in Erdlöcher verbannt, mehr oder weniger. Also da gibt es auch wirklich grimmige Gedichtpassagen, also nicht in dem, aber in anderen Gedichten. Wie kann es doch noch gut ausgehen? Noch einmal gut ausgehen kann es, wenn sich die Olympier, da gibt es so eine Zeile, ich lese Ihnen da was vom Schluss vor, das ist diese Idee, das Brautfest der Menschen und Götter. Das ist aber eine doppelte Sache. Das ist nicht nur eine Wiederversöhnung der Götter mit den Sterblichen, sondern das setzt voraus eine Versöhnung unter den Göttern. Also, dass sich der Gott des Himmels wieder zur Erde findet und neigt. Also eine Versöhnung der Olympier mit der Erde. So eine Versöhnung, das ist alles irrsinnig kompliziert und anspruchsvoll durchgedacht in alle Richtungen. Das muss zu einer bestimmten Tageszeit stattfinden. Das kann natürlich nicht wirklich in der Nacht sein und das kann auch nicht wirklich am helllichten Tag sein, weil am helllichten Tag brennt nur die Sonne und in der Nacht ist sie nicht da. Das muss in der Dämmerung stattfinden, wo es ja auch heute noch so ist, dass sich immer alle im Wirtshaus ansaufen. Wenn der die Berge gebaut und den Pfad der Ströme gezeichnet, also der Gott Zeus, nachdem er lächelnd auch der Menschen geschäftiges Leben, das Otenarme wie Segel mit seinen Lüften gelenkt hat, auch ruht. Und zu der Schülerin jetzt, der Bildner, Gutes mehr denn Böses findend zur heutigen Erde, der Tag sich neigt. Also wenn der Tag, der Sonnengott, sich zur Erde herunterneigt, dann feiern das Brautfest Menschen und Götter. Also man muss immer diese Doppeltheit, ne? Es müssen sich diese Götterparteien müssen sich versöhnen und dann können die mit den Menschen gemeinsam feiern. Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter, es feiern die Lebenden all und ausgeglichen ist eine Weile das Schicksal. Flüchtlinge suchen die Herbergen und so weiter, wird alles gut. Und dann kommt eine sehr interessante Stelle, sagt er, die Liebenden aber sind, was sie waren. Sie sind zu Hause, wo die Blume sich freut, unschädlicher Glut und so weiter. Also die Liebenden sind die immer sozusagen so quasi die Stellung gehalten haben, die sozusagen das Versprechen da so einer Versöhnung, die dieses Brautfest, das ist ein Catull-Gedicht natürlich hauptsächlich, auf das er da hinweist, diese Brautfest-Szenerie. Die Liebenden sind die, die da immer sozusagen dieses Versprechen noch unter den grausamsten, trockensten, härtesten Umständen sozusagen aufrecht erhalten haben. Die Liebe war schon immer so was Positives, wie sie dann bei der Versöhnung der Götter und mit den Göttern ist. Ja, verstehen Sie das ungefähr? Also das Wichtige in Bezug auf Rousseau ist eben, dass er den, also erst einmal, dass man sieht, dass er das wirklich sehr genau gesehen hat, was es da für Übergänge gibt und dass da ein eigener Akzent gesetzt wird. Und das hat eben vor allem mit dieser sozusagen Außerstreitstellung der Liebe zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was wirklich einen echten, unabhängigen und weiteren Hintergrund hat, außer Rousseau, den man auch rekonstruieren kann. Es hat da im Laufe des 18. Jahrhunderts so eine Bewegung gegeben, einen philosophischen Trend oder eine philosophische Mode. Das hat sich wirklich Vereinigungs- oder Liebesphilosophie genannt. Es hat da wirklich schon in dieser Zeit, in der Rousseau gelebt und geschrieben hat, so etwas wie eine Liebesphilosophie gegeben. Und die ist von Hölderlin, primär von Hölderlin und über Hölderlin dann auch von anderen Philosophen seiner Generation sehr, sehr stark rezipiert worden. Also in so einem frühen und wirklich wichtigen Stadium seiner Entwicklung hat Hölderlin so einen von Spinoza inspirierten Pantheismus platonischer Philosophie und Rousseau hat das sozusagen ein Amalgam hergestellt. Noch bevor er sich, das ist ein sehr wichtiger Punkt philosophiegeschichtlich, noch bevor er sich wirklich ernsthaft begonnen hat, mit Fichte auseinanderzusetzen, waren diese Einflüsse da. Plato, ein Einfluss durch, also das Buch von Jacobi über Spinoza ist 1785 erschienen, also da war Hölderlin, glaube ich, 15. Also so als junger Mann, Gymnasiast, früher Student, hat er das gelesen. Das war überhaupt ein großer, das war sozusagen der große Anstoß für die Wiederentdeckung Spinozas und all dieses Buch auch für den Einfluss von Spinoza auf Goethe und so. Und Rousseau, also Plato, diese Sachen. Und ein Autor, der sozusagen da schon vorbereitet hat oder an dem man sehen konnte, wie man diese Motive zusammenziehen kann und zu einer eigenen philosophischen Ideologie zusammenbrauen kann, war ein niederländischer Philosoph namens Franciscus Hemsterhuis. Der ist unglaublich einflussreich gewesen. Der ist selbst sozusagen von Spinoza schwerstens beeindruckt gewesen. Und hat schon von sich aus sozusagen dieses pantheistische Element von Spinoza auf den Plato projiziert. Der hat schon eine Mischung von Plato und Spinoza hergestellt. Die Welt als großes Ganzes, als eine Einheit, zusammengehalten durch die Liebe. Also zusammengehalten nicht, wie bei Spinoza, durch den Begriff der Substanz. sondern zusammengehalten durch die Liebe. Die Liebe ist das, was sozusagen, wie in dem Phaedros-Dialog, diese Himmelskavalkade, was sozusagen alle Regionen der Schöpfung von den untersten bis zu den Ideen, sozusagen ist die Liebe das, was die Reise durch alle diese Regionen ermöglicht, nicht? Was den Aufstieg sozusagen des Menschen aus der Welt der Erscheinungen letztlich radikalerweise, müssen wir sagen, aus seinem Körper heraus, nicht? Aus seinem schmutzigen Körper heraus, sozusagen bis in diese Sphäre der Ideen ermöglicht. Das alles bildet ein Ganzes durch die Liebe. Also dieser Hamster heißt, sehr, sehr wichtig, also ein Titel, der Mensch und seine Verhältnisse, da gibt es auch sowas, das heißt, da gibt es auch ein Buch, das heißt direkt sowas wie über Liebe oder so. Das hat einen enormen Einfluss in der Romantik gehabt, zuerst aber schon wahrscheinlich auf Hölderlin gekommen über Schiller. Also von Schiller weiß man, dass er sich mit diesem Hamsterhals beschäftigt hat. Und Hölderlins Auseinandersetzung mit Plato und auch Hegels Auseinandersetzung mit Plato in dem Tübinger Stift, das war sehr, sehr konzentriert auf diese zwei Dialoge, das Symposion und den Phaedros, in denen die Philosophie der Liebe am deutlichsten entwickelt wird. Und man kann schon annehmen, dass tatsächlich es diese Rezeptionsgeschichte bei Hölderlin gewesen ist, was dann auch auf Hegel gewirkt hat und was diese frühen Entwürfe Hegels zu einer Philosophie der Liebe motiviert hat. Also dass das eigentlich auf Anregungen von Seiten Hölderlins und zwar eben auf diese Hamsterhals-Lektüre zurückgeht. Also, ich lese Ihnen da jetzt zwei Stellen vor. Was ist das? Entwürfe über Religion und Liebe, das sind ganz frühe Sachen von Hegel. In der Liebe ist das Getrennte noch, aber nicht mehr als Getrenntes, sondern als Einiges. Und das Lebendige fühlt das Lebendige. Das ist auch sehr wichtig, da werden wir dann nochmal extra drauf eingehen. Ich lese Ihnen jetzt nicht mehr diese zwei Hegelstellen vor und mache dann für heute Schluss, aber ich werde dieses Thema nicht, weiß ich wie genau, weiter verfolgen, sondern eher im nächsten Semester nochmal was dazu sagen über andere Linien, die von da ausgehen. Nämlich eine sehr, sehr wichtige Linie ist dieser Zusammenhang von Philosophie der Liebe und Philosophie des Lebens. Da liegt schon so eine, das ist auch bei Hegel sehr, sehr manifest, aber ein ganz eigener Strang ist die Entwicklung der sogenannten Sympathietheorien in der Romantik. Das ist besonders bei Novalis dann sehr interessant. Sympathie, Einigkeit der Geister, Symphilosophie und so weiter. Also miteinander denken, inspiriert sozusagen von Sympathie und Liebe, sich gegenseitig das Denken fühlen können, so quasi. Das sind so sehr, sehr wichtige Gedanken, die bei Novalis zum Beispiel auch Hintergründe aus der Physiologie und aus der Medizin haben und mit naturwissenschaftlichen Dimensionen ein bisschen in Zusammenhang stehen. Also da geht es auch ein bisschen um Zusammenhänge zwischen Chemie, Biologie, dann dieser ganze Hype, den es da gegeben hat um die Elektrizität in dieser Zeit. Das sind also was Verbindendes. Das sind sehr, 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 sehr interessante Dinge, die von hier aus auch ein bisschen gesehen werden müssen, von diesem Zusammenhang Liebe, Sympathie, Leben und so. Alles Leben ist ein Prozess der Sympathie. Wie gesagt, das werde ich eher erst im Wintersemester behandeln. In der Liebe das Getrennte noch, aber nicht mehr als Getrennte, sondern als Einiges. also getrenntes in Einigkeit und das Lebendige fühlt das Lebendige. Dagegen lässt die Liebe, die vor dem Altar sich einer Entzweiung bewusst wird, ihr Opfer dort, versöhnt sich mit dem Bruder und tritt dann erst rein und einig vor die einige Gottheit. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Stelle. Sie lässt sich nicht vom Richter ihr Recht zumessen, sondern versöhnt sich ohne alle Rücksicht auf Recht. Also da sehen Sie noch einmal genau, was ich Ihnen bei der Hölderlin-Stelle aus der Rheinhymne schon angedeutet habe. Es wird genau dieser Übergang von Liebesbeziehungen zu Rechtsbeziehungen, das ist der kritische Übergang. Und da hat Hegel so wie Hölderlin und wie ich meine ein bisschen auch von Hölderlin beeinflusst, wirklich eine uneingeschränkt positive Auffassung von der Liebe als einer möglichen Grundlage sozialer Beziehungen, die durch die Verrechtlichung sozusagen dem Verfall geweiht ist. Da gibt es dann noch eine andere Stelle in einem Gedicht, das er um diese Zeit, also früh, an Hölderlin gewidmet hat, ein Gedicht von Hegel, das heißt Eloisis, und da erinnert er an den alten Bund der Freunde, wie sie noch jung waren, der Bund, den kein Eid besiegelte, der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satzung, die Meinung und Empfindung regelt, nie einzugehen. Niemals Frieden schließen, niemals sich abfinden mit einer Verrechtlichung sozusagen der Freundschafts- und Liebesbeziehungen. Noch einmal, ganz genau dieser Punkt. Freiheit und Liebe stehen der einschränkenden Satzung entgegen. In diesem Gedicht Hegels, da nimmt er auch an einer Stelle mal auf seine eigene augenblickliche Situation, auf seine konkrete Situation und Lokalisierung Bezug und sagt, also über das, was er selber sieht, und freundlich blinkt der helle Streif des Sees herüber. Und das ist tatsächlich der Bieler See gewesen, an dessen südlichen Ufer er damals mit der Familie den Sommer verbracht hat, wo er den Kindern, also aus Bern waren die, wo er den Kindern Nachhilfe gegeben hat, wo er als Hauslehrer sozusagen mit einer Familie aus Bern, waren die dort im Sommer am Bieler See, wo Rousseau auch war. Und das ist ganz eindeutig, dieses blinkt das der helle Streif des Sees herüber. Und ganz, ganz spät noch, in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, hat Hegel sozusagen an Rousseau hervorgehoben, das hat er nie sozusagen aufgegeben, dass er, das ist jetzt ein Zitat, die Freiheit als das Qualitative des Menschen, das ist das, was den Menschen zum Menschen macht, die Qualität des Menschen, die Freiheit als Qualität, als das Qualitative des Menschen bestimmt hat und dass das sozusagen die ganze Voraussetzung dafür war, sagt Hegel dann noch, ne, dafür, dass die Philosophie Kants überhaupt entstehen konnte oder Bestand annehmen konnte. Also, um für heute abzuschließen, die politische Philosophie und die Philosophie der Liebe sind bei den frühen Idealisten eben Elemente gewesen, die ihnen erlaubt haben, diesen Freiheitsgedanken aufrechtzuerhalten und trotzdem so etwas wie eine prinzipielle, auf einer prinzipielleren Ebene und auf einer, sagen wir, durchgängiger als Rousseau selbst, so quasi Intersubjektivität oder Gemeinschaftlichkeit als grundlegend zu denken. Also das sind eindeutig Erben Rousseaus gewesen, in diesem Freiheitsdenken, in dieser Kritik gegenüber dem zweiten Übergang von der freien Assoziation in die gesetzlich geregelte Gesellschaftlichkeit, sind sie Rousseau verpflichtet gewesen, aber von ihm unterschieden durch, vor allem mal durch diesen einen wichtigen Aspekt, uneingeschränkte Positivität der Liebesbeziehungen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das geht ja natürlich dann auf den verschiedensten Ebenen in diese Philosophien ein. Also da kann man dann sehen, dass das in einer Art von Theorie des Zusammenhangs alles Lebendigen auch in den frühen naturphilosophischen Entwürfen von Schelling eine Rolle spielt. Das spielt in diesen Entwürfen zur Philosophie der Liebe bei Hegel eine Rolle. Und wie ich Ihnen angedeutet habe, auch in ganz unerwarteten Zusammenhängen wird das dann so ein Motiv für so ein, wie man sagt, Alleinheitsdenken bei den Romantikern. Alles mit allem in Verbindung. Und das Lebendige fühlt das Lebendige auch, wie der da schreibt. Alles Lebendige hat an einem einzigen großen zusammenhängenden Prozess teil und vor allem eben auch Geist ist etwas, was in diesen Prozess integriert ist.